Luke Littler gewinnt den Grand Slam of Darts und ist die neue Nummer 5 der Welt. In einem Finale der Debütanten siegt der Wunderknabe und fasziniert wieder einmal die gesamte Dartwelt.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es und wir machen das Triple voll. Wir schauen in einer dritten Folge auf den Grand Slam of Darts, diesmal in der finalisierten Nachbetrachtung. Es ist Luke Littler, der dieses Turnier gewinnen konnte. Und wenn ich sage, wir machen hier die Nachbetrachtung, dann ist es, der aufmerksame Hörer wird es wissen, nicht Kevin Schulte in dieser Folge, in dieser Woche an meiner Seite. Es ist Jan Toden. Wir haben natürlich bei Checkout für wunderbaren Ersatz gesorgt und das bist du heute, Jan. Hallo Jan.
Hallo Micha, vielen Dank für die nette Einführung und genau, ich springe gerne wieder ein. Kevin Wild in Liechtenstein schaut sich Fußball an. Ja, first things first und machen wir heute die Show.
Ja, wir machen hier auch First Things First, aber bei uns heißt das Darts über Fußball. Also Kevin, vielleicht müssen da die Prioritäten nochmal überdacht werden. Nein, kleiner Scherz, lass uns gleich reinstarten hier mit dem Sportlichen, nachdem ich einmal noch ganz kurz die organisatorischen Hinweise rübergegangen habe. Und zwar findet ihr den Link zu unserem Patreon-Channel unten in den Shownotes für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer. Könnt ihr uns dort monatlich unterstützen, erhaltet dann alle Folgen schon vorab direkt nach Aufnahme und Produktion. Gerne dort mal vorbeischauen. Wir würden uns darüber sehr freuen. Und in den Shownotes findet ihr auch noch die Links zu unserem Discord-Channel, Instagram, Twitter und dem Sport1 Darts Newsletter. Also jetzt in die Shownotes. Und ansonsten hier starten wir jetzt rein mit der Folge und wir müssen sprechen beim Grand Slam, wenn wir jetzt hier nochmal die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale besprechen, definitiv über Luke Littler. Dieser junge Mann, er mischt die ganze Dartszene einfach einmal komplett auf. Es ist bombastisch, was dieser junge Mann spielt.
Ja, es ist kaum in Worte zu fassen. Ich hatte das Glück, ihn letztes Jahr im Ellipelli sehen zu dürfen. Und da war das ja schon ein unglaublicher Start. Und es gab doch so viel Skepsis, ob der das alles durchhält. Und man muss sagen, jeden Monat kommt er wieder mit irgendeinem Turniersieg um die Ecke. Er lässt quasi überhaupt nie nach in diesem Jahr. Und was er jetzt hier über dieses gesamte Turnier geboten hat, ist wirklich also herausragend. Es ist deutlich besser als all das, was alle anderen geboten haben. Abgesehen von der Luke Littler Story ist es aber auch wieder ein verrücktes Turnier in diesem verrückten Darts-Jahr, in dem Spieler von jenseits der 40 in Halbfinals und Finals kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass sich langweilig hier dieses Supertalent durchgesetzt hat, sondern das Turnier hat eigentlich von Runde zu Runde Storys gehabt und man gewöhnt sich schon fast dran, dass immer einer dieser Spieler von jenseits der 40 mindestens irgendwo hindurch geht.
Ja, und das macht es halt auch irgendwie aktuell so super spannend, weil das Feld eben so unfassbar offen ist. Und ich meine natürlich, Luke Littler muss man jetzt da auch ein bisschen ausklammern als Debütant, aber auch Martin Lukman war Debütant bei diesem Turnier, schafft es über den Qualifier zum Turnier, setzt sich dann am Ende bis ins Finale durch. Also ein Debütantenfinale, was wir hier hatten. Littler übrigens im letzten Jahr nicht mit beim Grand Slam of Darts dabei gewesen. 775 Pfund in der Development Tour Order of Merit hinter Van Veen gestanden. Ansonsten wäre er auch im letzten Jahr schon dabei gewesen. Das dritte Jahr in Folge hatten wir ein rein englisches Finale und Luke Littler, der katapultiert sich jetzt eben auch mit diesem Sieg auf die Position Nummer 5 in der Welt, gewinnt seinen 10. PDC-Titel in 2024 und sein erstes Ranking-Major, bricht den 180er-Rekord bei diesem Turnier. 60 180er wirft er, das ist ein absoluter Wahnsinnswert, gewinnt bei diesem Turnier gegen Keen Barry, Dimitri Vandenberg, Lawrence Ilagan, Mike Dedeker, Jermaine Vatimena, Gary Anderson und im Finale gegen Martin Lukman. Die Knackpunkte, definitiv das Achtelfinale gegen Dedeker und das Halbfinale gegen Anderson, über welches wir gleich nochmal wirklich on Detail sprechen werden. Und du hast es angesprochen, wie er das spielt. Averages von 112, 107, 102, 103, 105, 104 und noch einmal 107. Ein Turnier-Average von 104,99 Punkten, also knapp 105 Punkte im Schnitt über 9 Tage Darts. Das ist wirklich Wahnsinn. Da fehlen einem doch eigentlich die Worte.
Ja, und es ist ja nicht nur so, dass das hier kurze Pro-Tour-Events sind, sondern ne, da wurden zum Teil 31 Legs gespielt. Er hat viele Legs gespielt und das über all die Tage gehalten, dieses Niveau. In der Vorrunde bei einem First to Five, da kann man sich das vorstellen, dass einer das dreimal in Reihe schafft, aber eben auch später bei diesem längeren Format, es ist wirklich der Wahnsinn. Und wenn wir nachher aufs Finale kommen, auch da im Unterschied zu seinem ja auch nicht schlechten Gegner, ein solcher Unterschied im Average. Also das erinnert eigentlich an Phil Taylor oder MVG zu seinen besten Zeiten. Und vielleicht nochmal auf letztes Jahr zurück. Vielleicht war das gar nicht so verkehrt, dass er letztes Jahr den Grand Slam nicht hat spielen müssen. So konnte er als Überraschung oder so konnte er dann das Juniorenfinale gewinnen gegen Rian van Veen, konnte bei der WM sozusagen noch ein bisschen mehr aus der Versenkung starten. Die Erwartungen waren vielleicht nicht ganz so hoch, als wenn er da vielleicht auch schon ein Viertelfinale beim Grand Slam mitgenommen hatte. Also vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass er den da noch nicht hatte. Und das Debüt dieses Jahr ist einfach traumhaft. Und du hast es angesprochen, es war alles keine Laufkundschaft. Er hat hier nichts geschenkt gekriegt. Und ja, gerade auch, wie er dann durch die finalen Spiele geht, ist schon der Wahnsinn. Da waren ja zwei fast Whitewashes dabei. Sensationell.
Ja, manchmal frage ich mich auch so, was gewesen wäre, wenn so gewisse Kleinigkeiten anders verlaufen wären. Also dieses hätte, wenn und aber, ne? Also stell dir mal vor, Luke Littler hätte ein Development-Tour-Finale mehr erreicht, ein Turnier mehr gewonnen, wäre beim Grand Slam letztes Jahr gewesen, hätte vielleicht ein Halbfinale gespielt, dann hätte ihn jeder auf dem Zettel bei der WM gehabt, da wäre von Anfang an noch mehr medialer Druck drauf gewesen, dann hätten die Spieler ihn mehr auf dem Zettel gehabt. Wer weiß, wie dann diese Story verlaufen wäre rund um Luke Littler. Also so, es ist schon alles gut gelaufen und jetzt muss man sich halt überlegen, ich meine, wir haben hier Mitte November, der junge Mann ist jetzt seit, ja, ungefähr bald 11 Monaten auf dem Circuit unterwegs. Was er bislang abgerissen hat, das ist, also das sucht seinesgleichen. Natürlich, wir suchen die Vergleiche zu Phil Taylor, zu Michael van Gerwen, aber so, wie Luke Littler in die Szene gekommen ist, hat das noch nie irgendjemand vor ihm geschafft.
Ja, und von diesen 10 Titeln sind 3 Major-Titel, ein Ranking-Major-Titel, 2 Nicht-Ranking-Major-Titel, aber er ist auf Platz 5, wie du gesagt hast. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, der hat ja dann ein paar Mal, weil er Fußball gucken wollte oder sonst wie noch die European Tour ausgelassen, gib ihm da noch ein paar tausend Pfund mit drauf, dann wäre er jetzt Top 4. Ne? Man überschlägt sich mit Superlativen. Er wird auch bei den PC Finals, hat er kein Geld zu verteidigen. Da geht es auch noch mal nach vorne. Davon kann man ausgehen oder wahrscheinlich. Dann die WM. Und wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die letzten beiden Jahre jeweils der Sieger des Grand Slam dann auch die WM geholt hat, dann ist das hier aus seiner Sicht ein gutes Omen.
Ja, und definitiv unser Mitleid aussprechen werden wir an alle anderen Dartnationen müssen, außer an England. Jetzt aktuell ist Luke Littler die Nummer 5 der Welt im Tourcard Race, also mit dem Preisgeld rausgerechnet für nach der WM wäre er schon die englische Nummer 2. Und wenn wir dann wirklich das Duo Humphreys-Littler beim World Cup haben, also dann wirklich gute Nacht, Johanna, für alle anderen Nationen. Also da zumindest mit der Spielweise, wie beide aktuell über die letzten Monate unterwegs sind. Ich weiß, der World Cup liegt noch weit vor uns, aber da sehe ich wirklich überhaupt gar keinen Vorbeikommen. Über einen Engländer müssen wir aber an dieser Stelle, bevor wir mit den Viertelfinals reinstarten, auch nochmal sprechen. Und das ist Martin Lukeman, denn das beim Grand Slam hier, auch wenn er am Ende den Titel nicht holt, war definitiv das Turnier seines Lebens bislang.
Ja, und ich finde, es hat sich in diesem Jahr durchaus auch angekündigt. Er hatte hier und da wirklich immer gute Ergebnisse bei den UK Open, auch so bei der European Tour doch das ein oder andere Ergebnis, was ordentlich war. Und hier ist er konsequent von Anfang bis Ende den Weg durchgegangen. Er hatte eine nicht ganz einfache Gruppe. Gut, vielleicht wäre es mit einem Peter Wright in Normalform dort schwerer gewesen, hat seine Gruppe aber gewonnen, kommt dann auch gut durch, überzeugt, liefert in jeder Runde ab. Vielleicht hat am Ende dann doch so ein bisschen, war das eine Kombination aus Energie, die im Tank gefehlt hat, weil es für ihn doch schon sehr lange Formate waren, plus dann dieser Urgewalt von Luke Littler. Es war ja während des Turniers oder zu Anfang immer häufig diskutiert worden und ich glaube, du hattest das mit Kevin auch angesprochen, dass warum in Gottes Namen man Halbfinale und Finale an einem Tag spielt, weil das doch in der Regel für die beiden, die das zweite Halbfinale spielen, ein Nachteil ist, wenn man sich so die Historie anschaut. Hier hatte Lukman das erste Halbfinale, also daran lag es nicht, aber trotzdem waren, glaube ich, diese Distanzen, Viertelfinale, Halbfinale dann in der Summe doch zu lang und vielleicht war es emotional dann am Ende doch auch nochmal schwierig. Da kam ja auch noch die Geschichte mit seiner Frau dazu, dass er irgendwann mal gesagt hatte, die hatte ja eine Krebserkrankung gehabt und überstanden und dass er sich irgendwie vorstellen würde oder davon träumt, mit ihr und dem Pokal vor dem Finale auf der Bühne zu stehen. Also vielleicht hatte er da so ein paar Punkte, die ihm wichtig waren, einfach schon abgehakt und es ging dann einfach nicht mehr ganz zusammen. Aber auch er hat im Finale ja nicht irgendwie versagt, nur gegen diesen Littler war kein Kraut gewachsen.
Ich muss dir ganz leicht widersprechen zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Also ich fand nicht, dass es bei Lukman absehbar war oder dass ich es jetzt irgendwie fand, dass es sich angedeutet hat, dass er hier einen Major-Finale spielt. Also ja, die Zeichen waren da vielleicht für einen Players-Championship-Turniersieg, für nochmal ein European-Tour-Finale, sowas in die Richtung. Aber ich habe eigentlich nicht gesehen, dass er hier bei einem Major so einen Run hinlegt. Gerade wenn wir jetzt über die letzten Wochen sprechen. Ein Mike Dedecker, da habe ich immer kommen sehen, dass da irgendwann der ganz tiefe Run und der große Wurf kommt, auch wenn ich es eigentlich eher so, wenn du mich gefragt hättest, eingeordnet hätte in dieser Run, dieser Titel kommt vielleicht in 3 bis 5 Jahren, wenn die Entwicklung noch ein bisschen weitergeht. Richie Etthaus, bin ich auch noch mit fein zu sagen, okay, es hat sich angedeutet, weil er auf dem Floor teilweise solche Monsterspiele da drin hatte. Ich habe es jetzt auch nicht unbedingt kommen sehen jetzt in der Phase, aber es hat sich angedeutet. Aber bei einem Martin Lukman, auch wenn teilweise gute Spiele da waren, also ich habe jetzt wirklich keine Anzeichen gesehen für ein Major-Finale und dann auch noch ein Major-Finale beim Grand Slam, weil ich meine, der Grand Slam ist so in der PDC-Wertigkeit nach dem Matchplay und der WM das drittwichtigste Major, Premier League jetzt mal ausgeklammert, von den Ranking-Major-Turnieren. Deswegen, das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, da stimme ich dir zu. So hatte ich es auch wahrscheinlich nicht gemeint. Er ist für mich in dem Turnier auch die zweitgrößte Überraschung nach Mickey Mantle. Das muss man schon sagen. Und ich hätte ihn auch nie im Leben ins Halbfinale oder Finale getippt. Ich wollte nur sagen, er hat durchaus immer mal wieder in den auch letzten 2 Jahren schon aufblicken lassen auf der Bühne, dass da was gehen kann. Aber auch er steht ja bisher ohne PDC-Titel da. Anders übrigens als Mickey Mantle. Also es kam schon total überraschend. In diesen Wochen wundert einen vielleicht nichts, wie er dann performt hat mit einem Cross in der Vorrunde und schweren Gegnern in der Finalrunde. Das war dann unerwartet gut, das stimmt. Aber er ist da auch eigentlich nie eingebrochen. Ne? Er hat von Runde zu Runde das gespielt, was es brauchte, bis zum Finale. Das ist sicher anders zu werten.
Mickey Mantle nehmen wir jetzt mal als Stichwort und ich würde sagen, damit können wir auch nochmal chronologisch jetzt die letzten 7 Spiele dieses Turniers durchgehen. Wir haben den Grand Slam ja in den letzten beiden Folgen auch schon begleitet und sind da Spiel für Spiel durchgegangen. So wollen wir das jetzt auch nochmal machen, um das nochmal so ein bisschen aufzurollen. Wie kam es denn eigentlich zu diesem Debütantenfinale? Und wir beginnen da mit dem Viertelfinale zwischen Cameron Menzies und Mickey Mantle. Ein ganz enges Ding, bei dem sich am Ende Mickey Mantle durchgesetzt hat. Mickey Mantle, du hast es angesprochen, definitiv die größte Überraschung bei diesem Turnier, noch größer als Martin Lukman. Ich habe Mickey Mantle in dieser Partie eigentlich auch nicht vorne gesehen. Also hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ich glaube, da ist es Cameron Menzies, der sich da durchsetzt. Ich meine, ich habe es ja, glaube ich, hier auch im Podcast in der letzten Woche gesagt. Es war eine Partie, wo Menzies eigentlich gut aus den Startlöchern kommt. Mantle in der ersten Session eher wie der in Anführungsstrichen normale Mantle spielt. Menzies relativ schnell 4-0 vorne. Dann kommt Mantle aber auf 4-5 dran. Und dann gibt es nochmal einen wichtigen Hold von Menzies zum 6-4. Die dritte Session geht komplett mit dem dem Anwurf 8-7 steht's. Also bis dahin eine komplett enge Partie, was sich dann ja auch bis zum Ende so durchziehen sollte.
Genau, in dieser Phase erhöht Menzies auf 10-8, aber Menzel kommt dann doch wieder zu einem Rebreak auf 10-10, geht das erste Mal in Führung mit 11-10, dann hat Menzies wieder einen kleinen Lauf, kommt zum 14-12. In der Phase dachte ich und hätte alles gewettet, dass das Match an Menzies geht, hätte ich nie mehr dran gedacht, dass Menzel dann 3 Legs in Folge holt und so gut scored, wie er es in der Phase dann auf einmal gemacht hat. Ja, und im Decider ging dann bei Menzies auf einmal gar nichts mehr. Er war die ganze Zeit auch wieder so ein bisschen hibbelig, wie er es dann manchmal ist und vielleicht nicht ganz konzentriert. Ob da das Match für ihn zu lang war oder die Konzentration vielleicht vorher schon so ein bisschen ausgeschaltet hatte, kann ich nicht sagen, aber kam für mich doch sehr unerwartet. Also sowohl der Abfall bei Menzies als auch der Anstieg dann bei Menzel nochmal. Und ja, nach dem Spiel hatten wir wieder Menzies typische Momente. Ne? Er knuddelte seinen Gegner, ließ gar nicht von dem ab. Ja, ich habe mir in der Phase und eben zuvor gedacht, dass ich mir da manchmal bei Menzies wünschen würde, dass er sich vielleicht doch ein bisschen mehr auf das Wesentliche dann konzentriert. Ich glaube, wenn er da in seinem Film geblieben wäre, wäre er doch durchgekommen. Oder ja, dieser Abfall muss nicht sein. Und da ist er manchmal auch einfach ein bisschen zu schnell und ärgert sich vielleicht auch nicht ausreichend über Fehler, die ihm dann unterlaufen. Und so hat es dann eben mit 15-16 nicht geklappt. Es ist auch von den Scores her ein bisschen abgefallen, dieses Match. Am Ende waren es bei Menzies nur 88 Punkte, 91 bei Mickey Menzel. Also vielleicht tatsächlich, wie du sagtest, eigentlich der normale Menzel, der aber dann hier eben seine Sachen zu Ende gespielt hat.
Ja, aber auch, ich meine, wenn der Average nicht überragend waren, es waren trotzdem von Mickey Menzel 1180er, sind zwar nur 30% auf die Doppel, Menzies dabei stärkeren 50%, aber gerade hinten raus kam dann einfach weniger, du hast es angesprochen, also ich meine, gerade auch im Decider war der Tank da irgendwie komplett leer bei ihm und man hätte es in diesem Moment natürlich eigentlich auch beiden gegönnt und es war definitiv eine kräftezehrende Partie. Wie sehr würdest du sagen, hat das nächste Viertelfinale Kräfte gezehrt? Es war die Partie zwischen Martin Lukman und Rob Cross. Eine Partie, in der ich definitiv Rob Cross auf dem Zettel hatte. Also für mich stand hier auf diesem Turnier mit dem Draw vor dem Viertelfinale ganz klar ein Finale für Rob Cross auf dem Zettel. Cross, der erwischt auch einen super Start, wie auch im Gruppenspiel, geht schnell mit 5-1 in Führung. Danach gewinnt Lukman mit Glück 2 Legs. Das mündet dann in einer ganz starken Serie. 7 Leggewinne für Lukman gegen Rob Cross. Es steht auf einmal 8-5. Nach der dritten Pause kommt Rob Cross nochmal dran, macht aus einem 9-6 ein 9-9. Und mit 10-10 geht es dann in die vierte Pause. Also das Spiel quasi komplett offen, wie auf dem Floor Best of 11 Distanz, ab dann noch was gespielt wird. Und da geht es dann auf einmal für Lukman relativ souverän weiter. Cross, der hat nichts mehr entgegenzusetzen in so einer Phase, der eigentlich die längeren Distanzen wesentlich gewohnter sein sollte als Martin Lukman, wirft so gut wie gar nicht mehr auf die Doppel, findet nicht mehr wirklich statt in dieser Partie und dann hinten raus ein total verdienter Sieg für Martin Lukman.
Ja, also wie du schon angesprochen hast, ab dem 10-10 war das einfach unglaublich. Es war ab dem Moment ein 6-1 für Martin Lukman. Ich hätte nach der Niederlage von Rob Cross im Gruppenspiel oder dem Sieg von Martin Lukman eigentlich nicht gedacht, dass das Rob Cross in Anführungsstrichen nochmal passiert. Er hat ja durchaus auch überzeugt in der Vorrunde und für mich war er mit Littler der absolute Favorit. Ich hatte mich da mit Kevin auch nochmal ausgetauscht und hat er eigentlich gesagt, so wenn er es also jetzt nicht packt, ich weiß nicht, wann er es dann will. Er bringt die Form mit, die letzten Wochen sind gut und da muss er jetzt durchgehen bei dem Draw. Aber Martin Lukman hat dagegen gehalten, hat ihn auch outgescored, spielt fast 100, also spielt 98. Rob Cross kommt nicht an, spielt 94, kommt nicht an die 95 ran. Und das war verdient und das war eindeutig. Und am Ende wird abgerechnet. Und da war es doch überraschend wenig bei Rob Cross. Trotzdem, denke ich, ist das ein Spieler, den wir auch für die nächsten zwei großen Turniere definitiv wieder auf der Rechnung haben sollten. Ich bin der Meinung, dass bei Rob Cross es irgendwann demnächst auch mal wieder weitergehen wird, und finde, dass eigentlich die Form die letzten Wochen und Monate oder die Tendenz bei ihm schon gut war. Was ihm jetzt hier die Energie oder den Stecker gezogen hat, kann ich nicht beurteilen.
Du hast eben die Attribute verdient und eindeutig benutzt. Die treffen auch genauso auf das dritte Viertelfinale zu. Es ist die Partie zwischen Jermaine Vatimena und Luke Littler. Ganze 18 Legs wurden hier gespielt. Am Ende ein 2-16. Man muss sich die Scoreline so vorstellen, bis zum 2-5 kam dann noch ein bisschen Gegenwehr von Vatimena. Danach hat Littler ihn relativ früh in der Partie auch schon gebrochen gehabt. 11 Legs in Folge zu einem der klarsten Grand Slam Viertelfinals aller Zeiten. Littler mit überragenden 61% auf die Doppel, 12 180er Aufnahmen, das sind mehr 180er Aufnahmen, als Vatimena in dieser Partie auf Doppel geworfen hat. Der wirft nämlich nur 11 Mal auf Doppel. Trotzdem wieder ein super Turnier von Vatimena, schwere Gruppe gewonnen, Dimitri Vandenberg besiegt, erst sein drittes Viertelfinale bei einem Einzelmajor nach dem Grand Prix 2019 und dem EM-Finale 2024 in diesem Jahr. Wir haben es alle noch auf dem Zettel, aber wenn man über diese Statistiken so schnell rübergeht, wieder Luke Littler hier wahnsinnig unterwegs. Ich meine, spielt einfach mal so schnell 105 Punkte, wirft 12 180er, 61% auf die Doppel, walzt da einmal gerade eben so drüber in einem Major-Viertelfinale. Also da können einem wirklich die Worte und die Superlative ausgehen.
Ja, und es war ja auch zeitlich bei dem Tempo, was beide Spieler hatten, schnell vorbei. Ich glaube, es dauerte nicht mal eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das Finale war nachher noch ein bisschen fixer zu Ende, aber wenn du da mal irgendwie zwischendrin auf die Toilette gegangen bist, da waren die nächsten 5 Legs durch. Und also wirklich Wahnsinn. Wobei ich jetzt auf eins gerade nochmal eingehen will. Du sagtest, diese 12 180er von Littler, klar, in letzten Endes nur 18 Legs, aber das zeigt auch eigentlich nochmal, wie gut vorhin Mickey Mantle mit seinen 11 180ern war, ne? Also auch da wahnsinnig gut gescored. Aber ja, gegen den Littler in der Form ist da nichts zu machen. Und Jermaine Vatimena hat die letzten Wochen wirklich geliefert und wirklich an Selbstvertrauen gewonnen und hatte ja durchaus auch in Interviews gesagt, er möchte hier weitergehen und er hat hier von niemandem Angst. Aber er wurde hier so dermaßen überrollt und auseinandergenommen, dass, ja, da für ihn nichts zu machen war, dass auch, glaube ich, so eine Niederlage dann letzten Endes trotz allem gut verkraftbar ist. Ich glaube nicht, dass die ihn in irgendeiner Form bricht. Er weiß, was er die letzten Wochen geleistet hat. Es geht für ihn in der Order of Merit deutlich bergauf und er hat auch gesagt, er ist eigentlich im Moment ein besserer Jermaine Vatimena, als er zu seiner Top-Zeit war. Also er sieht sich durchaus als Top 16 oder sogar Top 10 Spieler. Und ich glaube, wenn er das, was er dieses Jahr von Anfang an auch auf der European Tour gezeigt hat und auf den großen Bühnen, wenn er das beibehalten kann und dieses Selbstbewusstsein, dann würde ich auch ja, mich eigentlich darauf festlegen, dass wir ihn in den Top 16 wieder sehen, über kurz oder lang.
Auf das vierte Viertelfinale habe ich mich persönlich am meisten gefreut, muss ich sagen. Es war die Partie zwischen Gary Anderson und Gian van Veen. Und auch das war ein richtig enges Spiel. 30 Legs gespielt, am Ende ein 16-14 für Gary Anderson. Nach dem 9-7 geht das komplette Spiel nur noch mit dem eigenen Anwurf, kein einziges Break mehr. Anderson gerade bei seinem eigenen Anwurf immer super stark und konstant, gewinnt hier natürlich die letzten 7 Anwurflecks, wie ich es eben schon angedeutet habe. Davon startet er 3-mal mit einer 180, 2-mal mit einer 140, einmal mit einer 137 und einmal mit einer 91. Also hier fast immer 2 Triple direkt zu Start des Legs mit dabei bei eigenem Anwurf. Das ist wirklich, das ist unfassbar stark und noch stärker wird diese Statistik, wenn man sich halt überlegt, bei der ersten Aufnahme in den letzten 7 Anwurflegs hatte er 16 von 21 Darts im Triple. Also das ist mal wirklich eine Stärke, wo du dann den Gegner auch gar nicht mehr wirklich rankommen lässt oder direkt mit dem Gedanken starten lässt, dass er jetzt zum Break ansetzen könnte, weil du ja selber immer konstant mit 2-3 Legs führst. Also von daher wirklich, ja, Gary Anderson Masterclass. Und wenn er so spielt, dann wird er definitiv einer der Top-Favoriten auch bei der WM sein. Und gerade dieser WM-Modus mit wenigen Spielen über einen längeren Zeitraum wird ihm sicherlich liegen. Nicht diese ganz langen Tage, sondern immer wieder dann ein Spiel, aber da auch ein bisschen eine längere Distanz, um mal reinzukommen. Also Gary Anderson, mit dem wird zu rechnen sein.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und es kommt noch eins dazu, dass man bei ihm ja immer das Gefühl hat, oder er das eigentlich auch so sagt, dass er sich darauf freut, gegen diese Jungspunde zu spielen, ne? Denen zu zeigen, ich kann sowohl euer Tempo als auch euer Scoring mithalten. Und ich meine, Rian van Veen hat ein Power-Scoring in diesem Turnier bis zu diesem Spiel, was auch einem durchaus Respekt einflößen konnte. Und er war in der Runde zuvor, hatte er Ryan Joyce mit 10-2 rausgehauen, also kam hier wirklich mit besten Ergebnissen rein. Und es war ja auch lange offen, und es muss für Rian van Veen am Ende dann sehr frustrierend gewesen zu sein, dass er, wie du es gerade beschrieben hast, es war einfach kein Rankommen. Wenn du da nachwirfst und der andere legt so vor und checkt dann auch noch vernünftig, dann ja, bist du chancenlos. Also bist du einfach chancenlos, und er konnte da nichts machen. Trotzdem, auch bei Rian van Veen zeigt die Tendenz in diesem Jahr ganz klar nach oben, und auch für ihn wird es weiter nach oben gehen und wahrscheinlich auch längerfristiger. Aber das war wirklich von der ersten bis zur letzten Minute ein tolles Spiel, und es musste einer verlieren. Und für die Story, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es mich dann schon gefreut, dass Gary Anderson durchgeht und dass er dann den nächsten Youngster vor die Flinte kriegt. Da war ich dann mindestens genauso gespannt.
Ja, aber natürlich wäre auch die Partie Luke Littler gegen Rian van Veen richtig cool gewesen, ne? Ich meine, dann hätten wir hier nochmal die Wiederauflage des letztjährigen Jugend-WM-Finals bekommen. Also deswegen hätte auch Spaß gemacht, aber grundsätzlich muss man schon sagen, Gary Anderson überzeugt, aber eben auch die Jungspunde überzeugen alle. Luke Littler, Rian van Veen, wer bei diesem Turnier, wir haben ihn zwar in den letzten Folgen schon angesprochen, aber immer so ein bisschen jetzt hier bei diesem Turnier vielleicht hinten runterfällt, Wessel Naiman, die drei haben absolut überzeugt. Das waren eigentlich die besten Spieler bei diesem Turnier. Und gerade Rian van Veen hatte ja bis zu dieser Partie gegen Gary Anderson das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Niveau bestritten gehabt. Also hat schon Spaß gemacht, aber du hast recht, für die Storyline war es schon gut, dass Gary Anderson sich da auch durchgesetzt hat zu diesem Wahnsinns-Halbfinale, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Erst haben wir noch ein anderes Halbfinale auf dem Zettel, und das war die Halbfinalpaarung zwischen Micky Menzel und Martin Lukman. Die Nummer 45 und 56 der Welt spielen um den Einzug in ein Major-Finale. Das war vor diesem Spiel schon klar, und das war schon alleine was Wahnsinn ist. Ein aktuell, aber irgendwie nicht so richtig schockt.
Nee, das ist ja das, was wir in den letzten großen Turnieren erlebt haben. Ne? Ob es hier Edhaus ist, ob es Vadimena ist, wie sie alle heißen, die da durchgehen. Es passiert einfach, es schockt einen nicht trotzdem. Also vor dem Halbfinale habe ich mich da auch noch mal kurz geschüttelt und gedacht, kann das jetzt wirklich wahr sein? Und genau, zu was führt das dann im Finale? Es sind verrückte Dartszeiten, und es hätte eigentlich zum völligen Wahnsinn nur noch gefehlt, dass dann einer von den beiden am Ende den ganzen Weg geht. Aber so verrückt sind die Zeiten dann noch nicht. Aber wir müssen eben Spielern von diesem Kaliber oder auch einem Edhaus, einem Dedeker, einem Vadimena zutrauen, dass sie so weit kommen. Und das ist eigentlich neben der Dominanz von Luke Littler wirklich eine andere Sache, die dieses Jahr eigentlich neu gebracht hat. Da hättest du früher nie irgendwie einen Cent drauf gesetzt, dass solche Spieler weiterkommen, und irgendwie heute passiert es immer wieder, und wer weiß, was dann bei den PC Finals am Wochenende ist. Da wird es keiner von jenseits der 65 sein. Da kann man seine Hand für ins Feuer legen, aber eine 45 oder 56 könnten auch da ins Finale kommen.
Ja, ich muss dir ganz nett widersprechen, und zwar bei den Players Championship Finals kann es ja potenziell schon ein Spieler außerhalb der Top 64 sein, der da den tiefen Run startet, wie ein James Harrell, ein Andy Bartens oder ein Christian Kist, aber ich weiß den Gedankengang, den du meinst, dass es keiner außerhalb der Top 64 der Proto Order of Merit ist, aber lass uns hier jetzt bleiben bei Martin Lukman, denn über den müssen wir sprechen, der einen zwar überrascht, ins Finale einzuziehen, aber definitiv nicht überrascht dann, wie er es macht, weil das ist dann definitiv wirklich verdient. Ich meine, schauen wir auf dieses Halbfinale gegen Mickey Menzel. Martin Lugmann spielt knapp 100 Punkte im Average, wirft 1280er, trifft 16 von 35 Darts auf die Doppel, das sind knapp 46%. Das sind richtig, richtig ordentliche Werte. Obwohl Menzel erst 3-0 führt, gehen dann 5 Lecks in Folge an Martin Lugmann, checkt unter anderem 122 Punkte zum Break, das war das höchste Finish der Partie, und in den Lecks 19 bis 23 fallen in dieser Partie 780er, 5 davon kommen von Martin Lugmann, also wirklich auch nicht verkehrt, was die beiden hier abgeliefert haben. Sie waren eng beieinander, nie mehr als 4 Lecks auseinander, und am Ende ist es dann der zweite Matchstart auf der Doppel-8 für Martin Lugmann zum Einzug in sein erstes PDC-Major-Finale.
Ja, es war wie so ein richtiger Langstreckenlauf, bei dem sich dann der eine irgendwie ein paar hundert Meter vom Ziel doch so diesen kleinen Vorsprung verschafft und den dann durchzieht. Auch Mickey Menzel hat nicht viel gefehlt dazu, aber eben am Ende war es die Konstanz von dem Lugmann. Auch, ja, er wollte das, er hatte eine sehr gute Körpersprache und er hat am Ende gezeigt, dass er doch auch über das Jahr gesehen von beiden mit Sicherheit der etwas stärkere Spieler ist.
Und jetzt kommen wir zu dem Spiel der vergangenen Tage, so muss man es sagen. Wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Es ist das zweite Halbfinale zwischen Luke Littler und Gary Anderson. Am Ende ein 16-15, so ein bisschen das vorgezogene Finale. So hat es sich angefühlt. Und in diese Partie müssen wir jetzt wirklich mal on Detail einen kleinen Deep Dive wagen, denn diese Partie war es wert. Es war eine Partie, so habe ich mir das notiert, mit 6 Knackpunkten, über die wir jetzt gleich mal durchgehen. Knackpunkte, an denen die Partie in die eine oder andere Richtung hätte gehen können. Wenn der eine es nicht genutzt hätte, einen Dart ausgelassen hätte, dann wäre die Partie an dieser Stelle mit einer ganz anderen Wendung irgendwo anders hingedriftet. Aber lass uns gleich vorne anfangen. Es war eine Partie, die ein bisschen verhalten anfing und sich dann hochschaukelte, bis Luke Littler am Ende die Partie mit 1680ern endete. Auch das wieder ein Wahnsinnswert. Die 3 Lecks vor der zweiten Pause, die dann gespielt wurden, da war das Niveau dann richtig gut, waren 12, 11 und 12 Darts. Also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Dann gibt es eine 164 zum Rebreak von Gary Anderson zum 6-7. Und dann sprechen wir schon über den ersten Knackpunkt. Das ist das 15. Leck vor der Pause. Littler, den Bounce bei 130 Punkten, ein Dart aus der Triple 20 raus, kriegt somit keinen Dart mehr auf Doppel. Anderson, der checkt 142 Punkte zum weiteren Break. Und in diesem Moment hat man auch Emotionen bei Gary Anderson gesehen, wie man sie in den letzten Jahren nach einem einzelnen Leckgewinn lange nicht mehr so gesehen hat. Also Littler verpasst unfreiwillig die 130 Punkte. Anderson checkt die 142. Hier der erste Knackpunkt in dieser Partie.
Ja, und da war wirklich so ein Punkt, wo man gedacht hat, okay, mit diesen zwei Nackenschlägen, die es hier gibt, also die 164 und die 142, ob das nicht Spuren hinterlässt bei Luke Littler. Wenn es ab dem Moment ein bisschen anders gelaufen wäre, hätte Endo sich hier vielleicht auch rasch absetzen können. Aber es war eben nur ein potenzieller Knackpunkt und ist dann nicht so weitergegangen, denn Littler kann ja dann relativ rasch wieder kontern.
Ja, es waren in dieser dritten Session knapp 110 Punkte von Littler im Schnitt, von Gary Anderson knapp 120 Punkte, also absoluter Wahnsinn. Bevor Luke Littler kontern konnte, gab es noch einen weiteren Knackpunkt erstmal für Gary Anderson. Das 18. Leck, bei mir betitelt mit Knackpunkt Nummer 2. Littler, der verpasst einen Dart auf Bull bei 170 Punkten zum Rebreak. Anderson checkt dann 102 Punkte mit nur einem Dart auf Doppel. Littler reagiert so ein bisschen, roter Kopf, man merkt ihm an, er fühlt sich so ein bisschen unwohl. Ob es zu diesem Zeitpunkt 11-7, wie in diesem Fall, oder 10-8 steht, ist ein Riesenunterschied, so muss man es sagen. Dann Littler mit einem 11 Darter zum Break, 11-13 stets, hatte vorher 6 perfekte Darts geworfen, wartet noch auf den 5. 9 Darter zu diesem Zeitpunkt. Littler kriegt dann später nochmal einen Dart auf der Doppel 5 bei 89 Punkten Rest zum Break für 13-13, hätte dann Anwurf gehabt, kann das aber nicht nutzen, dritter Knackpunkt. Gary Anderson, ein bisschen später in Leg Nummer 27, wirft dreimal Bullseye bei 165 Punkten, um dann sich auf 15 Rest zu stellen. Littler war eh auf Doppel, checkt dann auch, es gibt so einen kleinen Augenkontakt, beide lächeln einmal kurz. Und dann vierter Knackpunkt und da kommt jetzt Luke Littler langsam ins Spiel. Littler, der Break zum 14-14. Anderson, der kann den eigenen Anwurf in 15 Darts nicht schließen und somit stand es 14-14. Es war nur noch ein Best of Three Legs, was gespielt wurde mit Anwurf Littler. Doch, Knackpunkt Nummer 5, Littler startet in das eigene Leg nur mit 44 und 40 Punkten. Anderson kann breaken. Zu diesem Zeitpunkt sieht dann alles so aus, als wenn Gary Anderson das Ding doch noch zieht, nachdem Luke Littler eigentlich die Trümpfe in die eigene Hand gelegt hatte. 30. Leg, Littler mit dem Rücken zur Wand, Anwurf von Gary Anderson zum Match. Und dann Knackpunkt Nummer 6, Back-to-Back 180s von Luke Littler, kann zum 15-15 und Decider mit eigenem Anwurf ausgleichen. Und der Decider, den hat Luke Littler dann runtergespielt wie ein potenzieller Weltmeister, startet mit einer 180, checkt am Ende auf der Doppel-12, hatte seit 7-6 in dieser Partie nie geführt. Und zieht es am Ende doch noch, weil er eben diese eine Chance am Ende nochmal nutzt, die er selber am Schopfer ergreift und sich mit einem unfassbaren 180er Feuerwerk da nochmal rauszieht aus dem Sumpf.
Ja, das sind ganz schön viele Knackpunkte, die du hier aber, glaube ich, ganz richtig aufgeführt hast. Und es war ja wirklich, es gab frühe Knackpunkte im Spiel, späte Knackpunkte. Dann breaken die sich da am Ende gegeneinander. Ne? Das ist genau das, was wir bei dem Spiel vorhin von Anderson gegen Rian van Veen hatten, wo wir gesagt haben, da hat er als Anwerfer immer so vorgelegt, dass ihm nichts passieren konnte. Hier breaken die sich, auf einmal sind sie im Decider und dann macht Littler das ja einfach wahnsinnig souverän. Ich hätte zwischen Knackpunkt 3 und 4 doch wirklich, glaube ich, alles auf, oder habe ich eigentlich alles auf Anderson gegeben. Littler hat in den Phasen auch immer mal wieder gehadert, den Kopf geschüttelt. Ja, wirkte zum Teil fast ein bisschen schüchtern oder verärgert, dass der alte Mann da so abliefert. Aber wie er zurückgekommen ist, wie er sich das holt, wie er nie den Kopf hängen, also dann wirklich hängen ließ, sondern an die Chancen geglaubt hat. Also ein Wahnsinn und was mir dann auch sehr gut gefallen hat, Anderson, von dem ich ja vorhin gesagt hatte, er ist wirklich, er wirkt so sehr heiß drauf, diesen jungen Spielern zu zeigen, was die alte Garde oder was er noch kann, hat hier wahnsinnig fair gratuliert, auch nie irgendwie, sage ich mal, jetzt sich beleidigt oder sonst wie unfair gezeigt und er hat auch ganz klar Respekt vor der Leistung von Luke Littler dann geäußert und das verdient. Aber er hat, wie du ganz am Anfang heute schon gesagt hast, mit dieser Performance gezeigt, er ist einer, den wir im Eli Pelli auch Anfang Januar möglicherweise auf der Bühne sehen werden. Also das sind die Turniere, die er liebt. Und wenn er dann nicht mehrfach am Tag spielen kann, sondern immer wieder Pausen dazwischen sind, dann kommt dieser Modus einem Gary Anderson entgegen. Und ich erwarte da wirklich viel von ihm.
Lass uns dann sprechen über das Finale am Ende. Ja, so kann man es jetzt aus der Retroperspektive betrachten. Nur noch Formsache für Luke Littler. Kommt gar nicht so gut rein, hat so ein paar Doppelfehler. Lukeman, der hat den Start ein bisschen besser erwischt. Breakt auch relativ früh in der Partie für 2-0. Und man dachte sich, vielleicht wird das ja doch etwas spannender und etwas enger, als wir das erwartet haben. Pustekuchen, dann auf einmal zack, 15 Necks für Littler in Folge. Ganz so schnell wollen wir es in der Nachbetrachtung hier nicht machen. in den ersten 5 Legs, Littler mit 580ern, also im Scoring eigentlich auch wirklich gut unterwegs, geht dann mit Triple 17, Doppel 15, ganz normaler Weg bei 81 Punkten in die erste Pause, und in der zweiten Session dann zündet er auf einmal den Turbo, gewinnt die zweite Session mit 5-0, steht bei dem zu dem Zeitpunkt nach 10 Legs bei knapp 110 Punkten im Schnitt. Die dritte Session geht auch mit 5-0 an Luke Littler, da stand es 13-2, und spätestens da war dann auch dem härtesten Martin Lukman-Fan klar, dass die Messe da gelesen war. Zu dem Zeitpunkt 17 Punkte Unterschied im Average, 93-110 Punkten. Ich meine, für dein erstes Major-Finale aus der Sicht von Martin Lukman sind 93 Punkte jetzt nicht überragend, aber auch kein wirklich schlechter Wert. Dass dein Gegner aber zu dem Zeitpunkt 17 Punkte mehr spielt, ja, da hast du dann aber nicht mehr so viel zu melden.
Nee, das ist dann wirklich Schicksal, und hast dir, wie ich es auch vorhin schon mal gesagt habe, da hast du dir eigentlich nichts vorzuwerfen. Er konnte hier nichts machen. Er tat einem ein bisschen leid. Ich glaube, das Ganze war in diesem Fall in knapp 35 Minuten über die Bühne. Wenn Littler nicht nachher sogar fast noch ein Leck herschenkt, dann wäre das vielleicht auch das zweite 16-2 von Luke Littler in diesen Tagen gewesen, wie gegen Wattimena. Aber du musst wirklich denken als Martin Lukman, sag mal, in welchen Film bin ich denn hier reingelaufen? Und auch am Ende, ne, ist der Unterschied im Average 107-93, 14 Punkte. Puh, also das erlebt er wahrscheinlich auch nicht alle Tage, vor allem nicht, wenn er eigentlich ganz gut abliefert. Aber so ist es. Du hattest es in der Anmoderation schon gesagt oder ganz am Anfang, Luke Littler hat das ganze Turnier über nie unter 102 gespielt. Er hat in jedem Spiel, wie eben hier auch wieder mit 1280ern, ein 180er Feuerwerk abgeliefert. Er hat den Rekord für 180er gebrochen in diesem Turnier. Und wenn er da am Ende nicht noch ein bisschen rumspielt und versucht, das Match auf eine 170 mit dem Big Fish zu beenden, dann geht das Ganze wahrscheinlich 16-2 aus. So ist es ein 16-3. Das hat am Ende dann auch keinen mehr gestört. Und er hat es verdient, jetzt einen Ranking Major zu haben nach diesem tollen Jahr. Und man darf wirklich gespannt sein, was da die nächsten Wochen noch kommt. Aber ja, Respekt an Martin Lukman, tolle Woche. Ich meine, zweimal Rob Cross zu schlagen, unter anderem seine Gruppe zu gewinnen, das ist alles nicht ohne. Er ist da nicht zufällig hingekommen, er hat nichts geschenkt gekriegt, und ich hoffe, dass er sich das ein bisschen erhalten kann und dass das jetzt nicht ein One-Hit-Wonder bleibt.
Und ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, wir hatten das dritte Jahr in Folge ein rein englisches Finale. Eine Statistik, die sich vielleicht auch in diesem Jahr fürs dritte Jahr in Folge durchsetzen könnte. In den letzten 2 Jahren hat jeweils derjenige, der den Grand Slam gewonnen hat, dann auch die WM gewonnen mit Michael Smith und mit Luke Humphries. Und Jan, ich bitte dich jetzt nur mit Ja oder Nein zu antworten und bin so fies und nagel dich jetzt hier fest. Gewinnt Luke Littler die WM?
Nein.
Okay. Dann lass uns jetzt schauen auf die Auswirkungen auf die Order of Merit, die dieses Turnier auf die Weltrangliste hatte. Luke Littler, mit dem müssen wir anfangen. Ich habe es schon am Anfang angesprochen, springt von Position Nummer 18 auf Tabellenplatz Nummer 5 jetzt, ist im Tourcard Race die Englands Nummer 2, und ich habe es schon angesprochen, gute Nacht an alle anderen Nationen beim World Cup of Darts, wenn dann das Duo Littler-Humphries heißt. Du hast es angesprochen, wo wäre er, wenn er hier und da nicht vielleicht ausgelassen hatte? Vielleicht war es auch schlau, weil ansonsten der Tank bei den wichtigen Turnieren leer gewesen wäre. Aber ja, potenziell muss man sich ja überlegen, wäre für ihn noch mehr dabei gewesen. Und über die nächsten paar Monate, bis dann die UK Open müssten es sein, dann auf einmal kommen, wo er ja in diesem kuriosen Jubelspiel gegen Adam Gavlas rausgegangen ist. Bis dahin sammelt er ja einfach nur.
Ja, und das sind jetzt alles Turniere, bei denen er nicht zu knapp sammelt, und da können sich MVG und Michael Smith wahrscheinlich relativ rasch warm anziehen. Also da ist ja nicht mit zu rechnen, dass ihm geht erstmal nicht wirklich was verloren, ne? Und gerade die das Geld der großen Turniere, was über 2 Jahre zählt, bleibt auch drin. Also das ist der Anfang und der wird auf Jahre in den Top 4 sich festbeißen. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber auch Lukman macht einen Schritt nach vorne, von der 45 auf die 37. Ist jetzt nicht ganz so viel, dass er sich da in die Setzpositionen für den Elipelli noch reingespielt hätte zu diesem Zeitpunkt. Ja, und für andere geht es in andere Richtungen. Ne? Schauen wir uns Nathan Aspinall an, der fällt von der 7 auf die 14. Schauen wir uns einen Peter Wright an, da ist der Schritt von der 14 auf die 17 vielleicht gar nicht so groß, aber die Tendenz bei ihm macht uns wirklich Angst. Dann gibt es Spieler wie MVG und Michael Smith, die tauschen die Plätze, was sie das ganze Jahr über immer mal wieder gemacht haben. Der eine 2, der andere 3. Weiter nach vorne geht es auch für Kian van Veen. Das hat dann nachher für die WM, potenziellen WM-Spiele auch eine Relevanz. Mickey Mantle hat sich ordentlich verbessert von der 56 auf die 43. Und wenn wir dann auf die deutschen Spieler gucken, da hat sich ja eigentlich nicht so viel ergeben. Schindler bleibt auf seiner 23. Clemens steigt sogar einen Platz auf 27, weil Barney 5 Plätze fällt. Ricardo bleibt auf der 33. Ja, wird außerhalb der Setzpositionen für die WM bleiben. Haben wir auch schon alles diskutiert. Kann auch mal ein Vorteil sein. Und könnte sogar, je nachdem, wie die PC Finals ausgehen, könnte Ricardo da auch noch ein bisschen abrutschen. Macht dann letzten Endes nichts aus. Und Flo Hempel bleibt auch auf der 55, wie er vorher war. Also da keine großen Veränderungen im Ranking aus deutscher Sicht.
Du hast es angesprochen mit Kian van Veen, macht den Sprung von 32 auf 28. Das könnte für die WM natürlich interessant sein. Das stimmt definitiv und das nehmen wir jetzt mal als Überleitung für mögliche WM-Drittrundenduelle, denn da wird es nämlich gleich mit Kian van Veen schon mal richtig interessant. Erst einmal der Vollständigkeit halber, wenn jetzt quasi der Cut-off wäre, mögliche Drittrundenduelle, Martin Schindler als 22 wird spielen gegen Dimitri Vandenberg die 11, Gabriel Clemens als 7, 20 würde spielen gegen Dave Chisnell die Nummer 6. Ich denke, für beide wäre das wirklich eine dankbare Losung in Runde 3, wo man dann sagen könnte, okay, hier ist jetzt wirklich noch was drinne. Lass uns auf 4 Spiele schauen, die hier ganz besonders herausstehen. Und allen voran für mich die Partie Luke Littler, die Nummer 5, gegen Kian van Veen, die Nummer 28. Das in der 3. Runde der WM wäre für mich der absolute Knaller. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn ich damit vielleicht einen Kian van Veen ein bisschen höher hänge, als der ein oder andere ihn sieht, wenn diese Partie in einem möglichen Halbfinale der WM stattfinden würde, würde mich das auch nicht schocken. Das potenziell in der 3. Runde, genauso wie die Partie zwischen Rob Cross und Richie Attaus, Gervin Price und Mike De Decker. Für Gervin Price als Nummer 9 mit De Decker als 24 auch wirklich ja eine schwierige potenzielle 3. Runde. Und wir hätten die Partie der Old Guns, der arrivierten Spieler James Wade, die 16 gegen Peter Wright, die 17 in einer möglichen 3. Runde im Elipelli. Und da bekomme ich eigentlich schon wieder richtig Laune, dass es endlich Mitte Dezember ist.
Ja, allein diese 4 potenziellen Ansetzungen machen wirklich Lust auf mehr. Ich denke, bei dem Rob Cross gegen Richie Attaus und Luke Littler gegen Kian van Veen, da könnte sich, je nachdem, wie die jetzt am Wochenende abschneiden, auch nochmal das ändern, dass vielleicht Richie Attaus und Kian van Veen die Plätze tauschen. Aber auch dann ist es super. Dann kriegen wir vielleicht das Duell der Young Guns dann ein bisschen später, was eigentlich noch schöner wäre. Und ja, James Wade, ne, du hast James Wade gegen Peter Wright, was es auch schon vor 10 Jahren gegeben hätte. Und andererseits diese jungen Spieler. Also das zeigt einfach, wo Darts herkommt, wo es hingeht, dass du lange oben bleiben kannst. Und ja, eigentlich könnte Elipelli für mich auch nächste Woche beginnen. Also ich bin heiß.
Und vom Grand Slam über die Weltrangliste, über mögliche Paarungen im Elipelli, spannen wir jetzt den Bogen zum West Europe Qualifier, der nämlich auch am Samstag stattgefunden hat, sind somit im Block der sonstigen Sachen, haben den Haken gemacht hinter den Grand Slam und sprechen über das West Europe Qualifikationsturnier, bei dem ein weiterer Spieler sich für die WM qualifizieren konnte. Und ich muss vorab erstmal Folgendes sagen, jetzt um das ein bisschen einzuleiten. Ich saß, mittlerweile ist es vorletzte Woche Samstagabend, im italienischen Restaurant nach dem Sieg von Patrick Klingelhöfer bei den Moto Super Series Qualifiern mit Patrick, mit einem Kumpel von mir, Jonas Gelser, Julian Zwergel und mit Till Stein. Und Till Stein und ich haben diskutiert und mal so philosophiert, was wir glauben, wer beim West Europe Qualifier am Ende durchkommen wird. Und willst du wissen, welches die ersten beiden Namen sind, die uns in den Sinn gekommen sind, die wir genannt haben, wer sich bei diesem Qualifier durchsetzt?
Auf jeden Fall.
Es waren Stefan Belmont und Jimmy van Ski, die am Ende hier auch das Finale ausgespielt haben. Aus der Dachregion-Sicht ist es natürlich für uns das etwas bessere Ende, auch wenn beide wunderbare Debütanten im Ali Pelli gewesen wären. Stefan Belmont, der qualifiziert sich als erster Schweizer ever für die Darts-WM, schreibt damit Geschichte und hat das ja nach den vergangenen 2-3 Jahren auch wirklich verdient. Es waren 90 Spieler, die um das WM-Ticket gekämpft haben. 25 Deutsche waren mit dabei. Am Ende der beste Deutsche, Jan Dückers, verliert in den letzten 32 gegen Marcel Walpen. Und da jetzt die Frage, warum war Tim Wolters nicht mit dabei, Jan?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und ich habe da nochmal versucht nachzuforschen. Und mein Dank geht raus an Adrian Geiler, der mit Tim wohl Kontakt hatte. Der musste arbeiten, also ganz profan arbeiten. Und wird dann hoffentlich den PDPA-Qualifier in Angriff nehmen.
Lass uns dann noch einmal gerade sprechen über das Finale, weil es wirklich packend und spannend war. Jimmy van Ski, der kommt richtig gut rein, kann direkt breaken, checkt unter anderem 164 zum 12 Data und 4-2, also war da voll auf WM-Kurs gepeilt, vergibt dann mehrere Matchstarts in Leg 12 und dann müssen wir uns in den Decider hineinversetzen, nachdem Jimmy van Ski schon mehrere Matchstarts vergeben hatte. Anwurf Stefan Belmont steht nach 12 Darts auf 124 Punkten Rest. Zu dem Zeitpunkt steht Jimmy van Ski noch bei 238 Punkten, wirft dann als Nachwerfer eine 180 für 58 Punkte Rest. Also alles sieht wieder danach aus, dass er zwei weitere Matchstarts dafür bekommt, nochmal es zu versuchen, sich für den Ali Pelli zu qualifizieren. Und dann checkt Stefan Belmont 124 Punkte über Bull. Es gab ein Video dazu von der PDC Europe auf den sozialen Netzwerken, was geteilt wurde. Und da hat man eine Reaktion gesehen, die man von Stefan Belmont, wer ihn kennt, wirklich super selten sieht. Aber wer will es ihm verdenken? Hier definitiv einer der größten Erfolge, wenn nicht der größte Erfolg in seiner Karriere für Jimmy van Ski. Der kleine Trost, er ist aktuell die Nummer 1 der WDF-Rangliste und ist damit natürlich auch für Lakeside qualifiziert. Also er kriegt auch eine WM und zu diesem ganzen West Europe Qualifier und insbesondere dem Finale müssen wir jetzt noch gerade einmal reinhören, denn ich habe Lukas Mierbach gefragt. Die meisten werden ihn kennen von der PDC Europe als Caller auf der European Tour, als Schreiber und hat eben auch dieses Finale geschrieben zwischen Stefan Belmont und Jimmy van Ski und da hören wir jetzt gerade einmal kurz rein.
So, meine kurze Zusammenfassung zum Western Europe Qualifier der PDC, der am Samstag in Kalka stattgefunden hat. Insbesondere zum Finale hier. Jimmy van Ski verliert 6-7 gegen Stefan Belmont. Zwei Spieler, die man sicherlich im engeren Favoritenkreis sehen konnte vor dem Turnier, trotz der ganzen Tourcard-Holder, die dann letztendlich sich auch durchgespielt haben bis ins Finale. Hier dann van Ski wunderbar angefangen. Die ersten beiden Legs jeweils auf Doppel 18 gewonnen. Einmal sogar Doppel-Doppel, den 90er-Check. Belmont aber auffallend gut gescored mit einem fast 110er First-Nine-Average über das ganze Spiel. Der hat da teilweise 10 Aufnahmen in Folge 100 plus geworfen, kam aber nicht dran, weil van Ski so gut war am Anfang mit 3x15, 12 und 13 Darts. Da führte er dann auf einmal 5-2 und dann kam der Wendepunkt im Spiel, verpasst hier Darts zum 6-2. Dann kommt Belmont zurück auf 5-5. Van Ski verpasst 2 Matchdarts zum 7-5, da hat er umgestellt die 38 Rest mit 10 für Doppel 14, die dann Outside und Inside verpasst. Und Belmont natürlich unfassbar mit dem 124er-Check auf Bull zum Match. Die Reaktion hat dann jeder im Video sehen können. Und ja, wir bekommen wie auch im letzten Jahr einen Premierenteilnehmer bei der WM. Letztes Jahr ein Franzose, jetzt ist es ein Schweizer. Und ebenfalls eine Parallele zum letzten Jahr, auch der unterlegene Finalist fährt zur WM, allerdings zu Lakeside.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal schön, der Einblick von Lukas in das, was wir schon ähnlich geschildert haben. So nett, wie er Ski ausspricht, hat man fast gedacht, es wären zwei Schweizer im Finale. Aber Spaß beiseite. Ich finde es super und ich glaube, dass bei der PDC Europe auch einige Steine geplumpst sind. Die Entwicklung, die das Schweizer Dart nimmt mit auch dem Turnier in Basel, was einfach ein Wahnsinnserfolg war. Ich glaube, da ist es wirklich super, dass aus der Nation jetzt mal ein Starter kommt. Und ich sage mal so salopp, die Holländer haben viele, viele Starter. Da kommt es auf einen mehr oder weniger nicht an, auch wenn es für den betreffenden Spieler natürlich hart ist. Aber ich glaube, sozusagen für das europäische Darts ist das wirklich gut. Und ich glaube, dass man da in der Schweiz auch noch einiges kitzeln kann. Und auch Marcel Walpen hat ja bei diesem Qualifier gut abgeschnitten. Und ich hoffe und wünsche mir, dass da aus der Schweiz noch mehr kommt. Und freue mich auch schon wieder auf die Schweiz dann beim World Cup.
Der Vollständigkeit halber zum vergangenen Wochenende müssen wir auch noch einmal gerade ganz kurz Nico Springer ansprechen. Der war ja bei der Modus Super Series zu Gast, hat dort sein Debüt gegeben und es war wahrscheinlich schon vorerst das letzte Mal wegen seines Tourkartengewinns, hatte zum Teil unglaublich abgeliefert, spielt 112 Punkte im Schnitt, sagt danach im Interview, dass er das eigentlich noch besser kann und ja, ich meine, wer Nico kennt, der weiß, dass er recht hat, verliert am Ende im Halbfinale der Finals Night mit 4-3 gegen Neil Duff, also kann sich da einem ja, Ex-Weltmeister unterlegen zeigen. Ja, an sich schade für Nico, aber hat hier definitiv ein gutes und vielleicht auch vorerst letztes Debüt bei der Modus Super Series gegeben. Und das war dann soweit eigentlich erstmal alles, was da technisch stattfand.
Ja, und ich meine, dazu muss man sagen, ich glaube, es war eine sehr gute Vorbereitung für den Elipelli. Also er hat hier auf hohem Niveau über einige Tage gegen wirklich gute Gegner unter Druck, sag ich mal, üben können oder trainieren können. Und ich glaube, da gibt es schlechtere Vorbereitungen. Und wenn er mit dem, was er hier geleistet hat und überhaupt dem, was er dieses Jahr geleistet hat, sich weiter konzentriert auf den Elipelli vorbereitet, dann ist das definitiv einer der Spieler, die du da in der ersten Runde als Arrivierter nicht haben möchtest.
Weiter auf den Elipelli konzentrieren und vorbereiten werden auch Kevin und ich uns, denn Kevin wird in der Freitagsfolge wieder mit am Start sein. Dort liefern wir erst einmal die Vorschau zu den Players Championship Finals, werfen da einen ganz aktuellen Blick drauf. Wenn die Folge dann am Freitag rauskommt, wem das zu knapp ist, der ist natürlich eingeladen, auch schon am Donnerstag in die Folge reinzuhören, denn dort gibt es sie überall, auch schon auf Patreon, kostet 3,57 € inklusive der Mehrwertsteuer. Gerne mal dort vorbeischauen und ansonsten sind Stand jetzt noch 5 WM-Startplätze offen. Einmal der East Europe Qualifier am Sonntag, also das Pendant zu dem West Europe Qualifier, welchen Stefan Belmont gewonnen hatte. Dann der Sieger der Jugend-WM am Sonntag im Rahmen der PC Finals ist noch offen. Wenn Gian van Veen gewinnt, dann geht der Platz in den PDPA Qualifier am Montag. Wenn Julian van der Velde gewinnt, fährt er zur WM. Also am Montag dann nochmal 3 oder 4 Plätze im PDPA Qualifier. Es wird wirklich, wirklich eng und heiß im Rennen um die WM-Startplätze. Jetzt ist wirklich 5:12, also jetzt die allerletzten Entscheidungen noch, die gefällt werden. Es ist spannend und spannend wird es dann natürlich hier auch wieder am Freitag bei Checkout. Jetzt aber erstmal Haken hinter diese Folge. Ich glaube, wir haben alles ja gut und zu Genüge behandelt. Jan, ich danke dir ganz herzlich fürs Einspringen. Es war wieder einmal sehr, sehr nett mit dir. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, geht mir genauso, Micha. Vielen Dank für diesen netten und intensiven Austausch und ich denke, wir hören uns in den nächsten Wochen nochmal.
Bis dahin. Ciao.